Hallo, du neugieriger Held. Wir tauchen heute gemeinsam mit der Multiheldin Marion in verschiedene Kulturen ab, insbesondere in Länder aus Südamerika. Wir schauen uns an, welches Mindset oder welche Kultureigenheiten Menschen haben, die in Südamerika geboren wurden, welchen Einfluss das auf ihr Leben hat oder auch ihre Lebenseinstellung. Und wir schauen uns auch mal gemeinsam an, was bedeutet es eigentlich, eine Kartoffel zu sein? Was sind so die Eigenheiten von Deutschen und wie wären wir eventuell, wenn wir woanders geboren werden? Also wir gehen heute ganz stark so ein bisschen in die Mindset-Analyse, in andere Kulturen, schauen uns da die Eigenheiten an, die Verhaltensweisen und analysieren es so ein bisschen und schauen natürlich auch, was es mit einem Multihelden macht, wenn er viel reist, weil ich weiß von uns Multihelden, wir lieben Reisen. Ich kenne super, super viele Multihelden, die mal 5 Jahre dort gelebt haben, mal 7 Jahre dort gelebt haben, dann 3 Jahre woanders und daraus ganz, ganz, ganz viel Kraft schöpfen. Aber was macht das eigentlich mit uns, wenn wir unterwegs sind? Was macht das mit uns, wenn wir viel reisen gehen? Wie verändern uns Reisen? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du 1000 Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ich habe heute die liebe Marion zu Besuch. Die Marion hat die letzte Podcast-Folge angehört und hat mir auf Instagram wunderschöne Sprachnachrichten aufgenommen und nach der dritten dachte ich mir so, boah, das ist so interessant, was sie da so erzählt. Ich muss sie mal hier in den Podcast einladen. Und zwar geht es um multikulturelle Multihelden, beziehungsweise viele Multihelden haben den Drang zu reisen, leben zeitweise im Ausland, leben viele Jahre im Ausland, leben auch teilweise nicht nur in einem Land, sondern haben so gefühlt, ich habe so das Gefühl, je älter die Multihelden werden, desto mehr Länder haben sie so auf ihrer Kappe. Und fand ich mega spannend, was Marion erzählt hat. Dementsprechend, hi Marion, schön, dass du hier bist.
Hallo.
So, du hast ja eingangs schon ein bisschen was von dir erzählt, das hat natürlich keiner mitbekommen, außer ich. Vielleicht magst du dich mal in 2 Sätzen vorstellen. Wer bist du? Woher kennen wir uns? Und warum interessiert dich das Thema, dieses multikulturelle Thema so sehr? Und warum fasziniert dich das so sehr, was man aus anderen Ländern mitnehmen kann? Und warum, weil hast du ja eingangs auch gesagt gehabt, in den Sprachnachrichten, warum du findest, dass es ganz wichtig ist, zu reisen, beziehungsweise auch länger an manchen Orten zu leben?
Mhm. 2 Sätze wird schwierig. Also ich bin ein bisschen älter wahrscheinlich als andere Multihelden, die dir zuhören. Ich bin 50 plus und dementsprechend kann ich vielleicht dann auch aus einer anderen Perspektive zum Thema Reisen und was ich da mitgenommen habe, sprechen. Und das waren ja so viele Fragen. Mein Interesse an multikulturell ist, ich würde es nicht unbedingt Interesse nennen. Ich bin aus einer, ich habe einen Migrationshintergrund, mein Papa ist aus Serbien. Bis ich 19 oder so war und der Jugoslawienkrieg stattfand, war ich halt jedes Jahr 4 Wochen im heutigen Serbien. Und so war halt meine Kindheit. Ich hatte diese gemischten Kulturen im Hintergrund. Die serbische jetzt nicht so groß, weil die Sprache habe ich auch nie wirklich gelernt. Und trotzdem nimmt man das ja mit aus seiner Kindheit. Und tatsächlich habe ich jetzt auch in den letzten Tagen oder auch Monaten und Jahren festgestellt, dass Menschen, selbst wenn sie nur einen winzigen Migrationshintergrund haben, so wie ich, trotzdem dieses Gefühl in Deutschland haben, dass sie nicht wirklich richtig deutsch sind und dass man da so seinen eigenen Weg auch finden muss. Und dann kam halt noch dazu, dass ich ja, dass ich jetzt auch noch einen Mann geheiratet habe, der aus Südamerika kommt und somit noch eine andere Kultur dazugekommen ist. Und also mein kompletter privater Raum ist multikulturell und ich habe auch immer in solchen Firmen gearbeitet. Also ich hatte immer um mich herum Teams, die aus allen möglichen Herren Länder kamen. Und ich glaube, die spannendste Kombination war mal, dass ich in Deutschland für eine amerikanische Firma, die zu einem japanischen Konzern gehört hat, gearbeitet habe. Und da dann halt wirklich die Extreme von zum Teil Arbeitsmoral ist es nicht, aber so die Extreme von Kultur irgendwie erlebt habe mit der japanischen, die sehr, und der Konzern war auch sehr konservativ, also sehr strikt sich an Regeln hält. Und auf der anderen Seite die Amerikaner, die irgendwie erstmal machen und dann überlegen, ob es eine gute Idee war. Und wir so als die deutsche Mitte da beide verstanden haben. Und das war eine spannende Zeit. Und ja, und ich, genau, und gereist bin ich auch viel. Ich habe während meines Studiums, ich habe Biologie studiert. Also eigentlich wollte ich immer nach Afrika, weil ich als Kind sehr viel so im Fernsehen geguckt habe und dann halt diese ganzen Dokus über Afrika gesehen habe und ich wollte unbedingt diese Tiere halt mal live sehen und also Natur ist mir sehr wichtig, deswegen habe ich auch Biologie studiert, was dann dazu geführt hat, dass ich im Laufe meines Studiums mehrere Aufenthalte in Südamerika hatte, nie in Afrika war, hat sich so ergeben und da zum Teil halt auch mitten im Amazonas gesessen habe und mit den Indigenous People und mit einem Stamm aus der Gegend dann halt auch Kontakt hatte.
Wow, das ist für jemanden, der da noch nie war, natürlich ein riesen neuer Abenteuerspielplatz mit ganz vielen neuen Fragen. Meine erste Frage wäre jetzt, oder das, was mich brennend interessiert, wie hat dieses ganze Thema Südamerika dein Mindset verändert? Was von dem, wie die Menschen dort leben, wie sie sprechen, wie sie miteinander umgehen, diese ganze Kultur, was von dem hast du für dich mitgenommen und was sagst du, hat dich langfristig geprägt, dein Verhalten geprägt, deine Art und Weise, wie du die Welt siehst? Gerade auch wenn du jetzt mit, sag ich mal, nur mit deutschen Kartoffeln abhängst, merkst du, an welcher Stelle merkst du, dass du so einen südamerikanischen Einfluss hast und woran merkst du das, wenn du es merkst?
Ja, also ich habe es, man muss dazu sagen, ich komme aus Frankfurt und als ich nach Südamerika gegangen bin, war ich so Anfang, Mitte 20 bis Ende. Also ich glaube, das erste Mal war ich mit 24, 25 in Südamerika und das letzte Mal dann mit 27. Und ich war hier in Frankfurt sehr, nur so wie man halt in dem Alter ist. Ich habe studiert, bin am Wochenende Party machen gegangen, also von Freitag bis Sonntag so ungefähr. Und wer Frankfurt kennt, der weiß, das ist hier sehr, ja, sehr versnobbt und man kommt halt nicht überall rein und so, wenn man nicht die richtigen Klamotten hat und sowas. Und dann war ich in Südamerika und da haben sich bei mir ganz schnell Prioritäten beziehungsweise Sichtweisen geändert. Waren wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen, nicht nur, dass ich jetzt Südamerikaner kennengelernt habe, die anders drauf sind, aber auch, dass man vor Ort, also ich war beim ersten Mal, wo ich in Südamerika war, war ich in Costa Rica, Das war so eine Veranstaltung von amerikanischen Universitäten. Das heißt, da waren auch viele amerikanische Studenten dabei. Da hatte ich da auch nochmal so einen Kulturschock mit Amerikanern. Und die nochmal auf eine ganz andere Art oberflächlich sein können. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und stand dann irgendwie abends in der Disco und dachte mir so, boah, die Leute hier sehen alle so gleich aus, so weichgespült. Das interessiert mich gar nicht mehr. Also ich fand Menschen hier so, und nochmal, das war Frankfurt, also und abends beim Ausgehen, also komplett, also ne, nicht alle Deutschen sind so. Aber es war halt echt in dem Moment so, nee, brauche ich nicht mehr. Gar nicht. Und vorher waren wir wirklich viel unterwegs. Und auch Freunde, die ich damals hatte und Freundinnen, habe ich gemerkt, das ist alles irgendwie so auf so einer sehr oberflächlichen Ebene. Also Spaß kann man miteinander haben, aber so richtig drauf verlassen kann man sich nicht. Und das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich längere Zeit weg war und dann halt dieser Kontakt nicht da war. Und ich aber zum Beispiel jetzt auch, also ich habe ja gesagt, ich bin mit einem Südamerikaner verheiratet. Ich habe Leute in Südamerika, von denen ich weiß, wenn ich morgen, also zu dem habe ich auch gar keinen Kontakt oder muss ganz, ganz losen so über Hörensagen. Ich weiß, wenn ich morgen bei denen vor der Tür stehe, das ist, als wenn ich die gestern das letzte Mal gesehen habe. Und die nehmen mich da auf und ich kann da, ne, also ich kann mich da voll auf die verlassen. Und das habe ich halt gemerkt, das konnte ich hier gar nicht. Und da haben sich so Sichtweisen verändert. Und das kann natürlich stark an meinem Umfeld, das ich hier hatte, liegen. Aber ich merke, also ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, wie merkst du das, wenn du nur mit Kartoffeln unterwegs bist? Bin ich ganz selten mal, muss man auch dazu sagen. Also so richtig nur Deutsche um mich rum habe ich höchstens mal, wenn ich mit meiner eigenen, mit der deutschen Seite meiner Familie unterwegs bin. Und dann merke ich, das hängt ein bisschen von den Leuten natürlich immer ab, aber oft ist schon sehr in Bahnen gedacht und gelebt und gemacht auch. Also da ist nicht diese Herzlichkeit dabei. Das hört man ja öfter mal, dass die Deutschen jetzt nicht so die herzlichsten sind. Und je multikultureller das Umfeld von den Menschen wird, die man kennenlernt, die einen deutschen Pass haben, desto herzlicher wird es auch und desto mehr wird man aufgenommen. Und auf der anderen Seite ist diese Offenheit manchmal nicht, also so diese Kopfoffenheit manchmal nicht da. Das ist auch meistens überhaupt nicht böse oder so, aber man merkt, soweit haben die noch nie gedacht. Also ich hatte eine Bekannte, die ist auch verheiratet mit einem Südamerikaner und irgendwie haben wir uns darüber unterhalten, wie das so ist für Kinder mit diesem Migrationshintergrund. Und dann habe ich gemeint, naja, aber also selbst wenn man sehr angepasst ist und auch, also ich sehe halt auch nicht aus, als wenn ich einen Migrationshintergrund habe, das hört man halt trotzdem manchmal so seltsame Dinge, die man dann halt auch persönlich nimmt. Sowas wie, weiß ich nicht, irgendwas so, die XY sind so und so. Und wenn man dann sagt, ja, aber ich bin auch, ne, ich habe auch einen Migrationshintergrund und dann gesagt bekommen, ja, du bist ja anders. Das fand ich immer total ätzend. Und dann habe ich mich noch mit so ein paar anderen Geschichten mit ihr unterhalten und dann hat sie so gemeint, boah, ich dachte, mein Mann übertreibt immer die ganze Zeit. Und ich so, nee. Und das sind so die Sachen, wo man, obwohl sie auch im Ausland war und so. Also es ist ein bisschen was anderes, aber das ist so das, was ich meine. So, man hört, also dass Deutsche oft Sachen hören aber es irgendwie nicht zum Ende denken oder nicht mitfühlen oder ich kann es dir nicht so genau sagen, aber da hören dann so Sachen oft auf, dass ja, aber das ist doch so. Und nee, muss aber nicht sein. Also kann auch anders sein und andere Länder leben da ganz gut mit, dass es auch anders ist. Zum Teil. Also, weiß nicht. Das ist jetzt nicht so klar, oder?
Nee, nicht so richtig. Ich versuche es noch mal anders. Wir haben ja auf der einen Seite, wir können jetzt drüber reden, was ist denn typisch Deutsch? Was ist denn typisch Südamerika? Was von deren Mindset, von deren Verhalten würdest du sagen, das ist so typisch Südamerika?
Dass sie Sachen leichter nehmen. Also das über alle Länder, wo ich war. Und dann muss man natürlich auch sagen, typisch Südamerika gibt es halt auch nicht, weil die Chilenen sind komplett anders als die Ecuadorianer oder die Costa Ricaner. Die haben alle natürlich auch wie wir hier in Europa ein anderes, eine andere Historie, eine andere Geschichte. Chile war lange eine Diktatur. Costa Rica hat einen großen Einfluss von den USA. Ecuador hat jahrelang Grenzstreitigkeiten mit allen anderen, die außenrum sind. Also das sind Geschichten, die sogar sehr weit zurückgehen. Also Chile hat zum Beispiel auch das einzige ursprünglich amerikanische oder südamerikanische Volk, das sich nicht hat von den Conquistadores unterdrücken lassen. Also da kommen, die sind alle anders. Genauso wie Italiener nicht Deutsche sind oder, ne, es gibt nicht die Europäer, so gibt es auch nicht die Südamerikaner. Aber generell würde ich sagen, sie nehmen alles ein bisschen leichter wie hier. Aber das, guck, das ist vielleicht doch was so typisch deutsch auch ist und was so ein Umdenken manchmal auch erfordert. In Deutschland sind wir sehr auf Sicherheit bedacht. Also es gibt eigentlich hast du ein gutes soziales Netz, wenn irgendwas passiert, dann fängt dich das auf. Du wirst arbeitslos oder krank, dann ist dieses Netz da. Und das ist auch gut so. Und in Südamerika hast du das halt gar nicht. Also ich glaube, in keinem von diesen Ländern, und da ist Chile noch relativ gut, aber das ist auch das einzige Land, wo ich mehr zu dem Thema auch mitbekommen habe. Aber wenn du arbeitslos bist, bist du arbeitslos. Und dann kriegst du kein Geld. Oder, nee, ich glaube, du kriegst kein Geld. Oder wenn, dann nur sehr, sehr wenig. Also das hilft gar nicht. Oder also ganz wenig. Und trotzdem kündigen Menschen auch in Chile viel leichtherziger ihren Job, wenn es ihnen da nicht gefällt, weil sie da schlecht behandelt werden, wie in Deutschland.
Ja, in
Und
Deutschland ist alles so ein bisschen Safety first, ne?
ja, und dafür nimmt man eine ganze Menge in Kauf.
Ja, das
Und
stimmt.
und das ist auch so ein Thema, wenn man sich mit Leuten drüber unterhält in Deutschland, da merkt man dieses Unverständnis, also da kommt man dann halt ganz schnell an diese Grenze. Wenn man sagt, ja, aber also wenn du so behandelt wirst auf deiner Arbeit, dann kündige doch. Und dann kommst du, nee, das geht ja gar nicht. Oder nicht mal, wenn du so behandelt wirst, aber auch wenn du dich so auf der Arbeit fühlst, also du hast regelmäßig Magenschmerzen oder irgend sowas. Und ich kenne das tatsächlich auch von Bekannten in Südamerika, die sehr, sehr lange Dinge irgendwie mit sich haben dann auch machen lassen, aber irgendwann dann doch und viel früher meines Erachtens die Reißleine gezogen haben wie hier. Also
Ja.
dieses, obwohl dieses Sicherheitsnetz nicht da ist, obwohl der Arbeitsmarkt zum Teil noch viel schwieriger ist als hier. Obwohl man da dann auch im Zweifelsfalle wieder beim Mindestlohn anfangen muss, weil es da halt auch andere Regeln gibt für den Arbeitsmarkt. Also das sind so Dinge, die ich mitbekommen habe, wo natürlich machen die sich auch Sorgen. Es ist jetzt nicht so, als wenn da dann komplett, ne, das Bild hat man ja auch öfter mal so von Südamerika oder überhaupt von Südländern. Ja, die machen sich ja über gar nichts Sorgen. Das ist ja Quatsch. Die haben ja auch eine Familie, die sie ernähren müssen. Und trotzdem, wagen die viel häufiger solche Risiken.
Gehen wir mal rein in diese verschiedenen, du warst ja in Südamerika in verschiedenen Ländern und du sagst, es gibt nicht jetzt so den Südamerikaner, genauso nicht wie es den Europäer gibt. Gehen wir mal rein. Wohl bewusst, klar, den typischen Deutschen gibt es auch nicht, aber trotzdem so von außen kann man schon meistens so das so ein bisschen über einen Kamm scheren und schon so ein paar Charaktereigenschaften rausarbeiten, was schon so typisch deutsch ist. Was wäre denn für dich typisch chilenisch, wenn du mal so drei Eigenschaften nennen könntest?
Oh, das ist auch schwierig, weil ich da so unterschiedliche Menschen kennengelernt habe. Und ich glaube, mein Mann ist auch noch einer der untypischsten Chilenen überhaupt. Also die Chilenen sind sehr organisiert, insgesamt für nicht nur für Südamerika. Sie sind sehr stolz, sowohl auf ihr Land wie auch auf von sich aus. Also dann und eine der Sachen, die mich immer wieder fasziniert haben, war, dass jedes Mal, wenn ich Nachrichten angemacht habe, war irgendwo ein Streik von irgendwelchen Fischern, die die halbe Stadt auseinandergenommen haben, weil sie irgendwas durchsetzen wollten. Das fand ich gar nicht mal so negativ, weil also eine der großartigsten Dinge, die ich je gesehen habe, war, leider ist es schief, also leider hat es nicht funktioniert bis zum Schluss, aber waren die Demonstrationen in Chile vor 2 oder 3 Jahren, die angefangen haben mit Bahntickets, die zu teuer waren. Dann, also so ganz normale ÖPNV-Tickets sind erhöht worden, sodass Leute zum Teil es sich nicht mehr leisten konnten, zur Arbeit zu gehen. Und da waren dann, also die haben immer von Millionen gesprochen, die in Santiago auf der Straße waren und demonstriert haben. Und tatsächlich ist die Lösung dieser Geschichte dann gewesen, dass sich Leute zusammengesetzt haben, ganz normale Bürger in Gruppen, um eine neue Konstitution zu schreiben. Und die haben sich dann nachher mit den Politikern zusammengesetzt und da ist was bei rausgekommen. Also die ist dann abgelehnt worden, leider in der Wahl, aber ich fand diesen Weg, der gegangen wurde,
Der ist
und dazwischen,
außergewöhnlich.
ja, und das finde ich ganz großartig. Und das ist was, was ich mir mehr für viele Länder wünsche. Und ich kann ja auch nicht sagen, wie das dann im Detail gelaufen ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder nicht so wirklich, das hört sich jetzt irgendwie großartig an und dann im Detail war es dann doch nicht so gut, aber ja, fand ich eine großartige Sache und das zeigt ein bisschen den Charakter von Chilenen, aber ich kann es nicht in einem Wort zusammenfassen.
Aber finde ich schon mal einen sehr spannenden und schönen Eindruck. Was würdest du denn sagen jetzt über die Costa Ricaner? Was sind denn Eigenschaften, die du in Costa Rica bei den Menschen beobachtet hast, die dich sehr beeindruckt haben, wo du sagst, boah, das gefällt mir an den Costa Ricanern sehr gut?
Das sind die herzlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe.
Echt?
Und ja, also das war unglaublich. Und das war auch irgendwie lustig. Also ich habe ja gesagt, die haben viel Einfluss aus den USA. Und also als Gringa, wenn du da ankommst, dann wirst du auch immer, denken alle, du bist aus den USA und dann sind die alle super nett zu dir und dann sagst du, nee, ich bin aber aus Deutschland. Und dann geht das alles nochmal, also dann verdoppelt und dreifacht sich das. Und es kann sein, dass das mittlerweile anders ist, aber halt Mitte der 90er war das noch so und das war super schön. Also diese Herzlichkeit, mit der man da empfangen wurde. Und vor allen Dingen, wenn ich dann gesehen habe, okay, meine amerikanischen Mitstudenten, mit denen ich da vor Ort war, die sind ja auch herzlich behandelt worden, ne? Also das ist einfach mal so diesen, und das war schon super, ne? Und dann gab es da aber noch diese Luft nach oben und das fand ich mega. Also
Wow.
das Ja, also deswegen, das sind die herzlichsten Menschen und ich habe sie auch sehr naturverbunden erlebt. Jetzt war ich allerdings auch nur primär in der Natur und
Ja.
mit Leuten zusammen, die da halt auch gearbeitet und gelebt haben und nicht in der Großstadt. Aber das war so eine Sache und so ein Gemeinschaftsgefühl auch. Aber das lag vielleicht auch wieder an dem Ort, wo ich war, weil ich war in Monteverde und die haben da auch sehr viel so, wie heißt das denn, solche Landwirtschaftsgruppen, die sich zusammentun und dann am Gewinn beteiligt sind. Und das hatten die halt schon in den 90ern. Also das gab es für Kaffee, das gab es da für eine Käserei, dass alle, die bei der Käserei alle, die Milch geliefert haben, halt auch Anteile an dieser Käserei hatten und dann halt auch vom Gewinn wieder zurückgegeben haben. Und dadurch
Ja.
ist halt so eine ganz andere Gemeinschaftsstruktur entstanden.
Wow, voll schön.
Ja, also und es war, also es klingt auch sehr kommunistisch, war es aber auch nicht. Und ja, das waren so die Eindrücke, die ich aus Costa Rica mitgenommen habe. Und natürlich die Natur.
Die
Also
Natur. Ja. Was
das ist
würdest du
unglaublich.
über die Ecuadorianer sagen? Wo sind die speziell? Was ist da bei dir, bei denen ins Auge gestochen?
Also da muss ich echt sagen, dadurch, dass ich von den, ich glaube, ich war 6 Wochen da, war ich 4 Wochen im Amazonas
Ah,
und
okay.
ja, und halt wenig mit Menschen, die sich, glaube ich, als Ecuadorianer bezeichnen würden, zusammen, weil vor Ort, ich war in so einem, das war ein Naturschutzgebiet und die haben für Touristen einen Garten erstellt mit den Pflanzen, die Indigenous People vor Ort da als Medizinpflanzen ansehen.
Ja.
Und entsprechend waren alle um uns rum von dem Stamm, der halt in dieser Region lebt, abstämmig. Und die haben dann auch noch mal so ein ganz anderes Bild auf was ein Land ist und ob man da zugehörig ist oder nicht. Und aber von denen kann ich sagen, die waren auch alle sehr, sehr nett. Und was mich da beeindruckt hat, war, dass wenn morgens die Arbeit anfing, also ein paar von, also es gab diesen Stamm, der in der Nähe gelebt hat und dann halt auch noch so, wie sie immer gelebt haben. Und dann gab es Leute von dem Stamm, die eben näher an diesem Naturschutzgebiet gelebt haben oder in dem Naturschutzgebiet und dann halt auch schon sesshaft und, ne, also in Anführungsstrichen ganz normal halt, wie wir das
Ja.
auch machen.
Ja.
Und die, also Kinder gehen zur Schule und all sowas. Und die waren angestellt zum Teil bei diesem Naturschutzgebiet, um eben da Rangerarbeiten zu erledigen. Und die sind halt morgens zur Arbeit gekommen, um zu sagen, hey, wir sind da, und haben ihre Frau, ihre Kinder mitgebracht. Und die sind dann, also da gab es so ein Haus, wo die sich morgens melden sollten. Und dann sind die Frauen da geblieben und haben dann vor Ort Schmuck gebastelt oder gekocht und die Kinder haben da gespielt. Und das fand ich super schön. Ich
Das
hatte einfach morgens zur Arbeit meine komplette Family mit und das stört keinen. Also
ja.
natürlich stört es keinen, weil alle das machen.
Ja, das sind dann so Eigenheiten, wie es halt auch gehen kann, dass ich beim Reisen ganz, ganz spannend finde, dass man da so Einblicke und neue Perspektiven einfach bekommt und ja dann auch automatisch hinterfragt, okay, was will ich denn? So, wir haben ja das von der Norm, sage ich jetzt mal, das Normleben haben wir ja vorgelebt bekommen oder wir haben eine Vorstellung von so einem Normverhalten. Und ich merke, wenn man reisen geht oder gerade auch länger vor Ort irgendwo wohnt, dass man diese ganzen Dinge, die für einen so selbstverständlich sind oder wo man so ein selbstverständliches Bild von etwas hat in sich, dass das anfängt, sich zu wandeln. Einfach weil man mal sieht, oh, es gibt auch andere Optionen oder es funktioniert ja auch. Ach, das ist ja lustig, das ist ja süß, dass die sich so arrangieren oder dass sie das ganz anders aufgebaut haben.
Ja, jetzt beschreibst du ganz genau das, was ich vorhin nicht beschreiben konnte. Dieses Normverhalten ist in Deutschland extrem ausgeprägt. Und es gibt nur eine bestimmte Art, über den Tellerrand zu gucken. Also da selbst für über den Tellerrand gucken gibt es Normen, habe ich manchmal das Gefühl. Also es darf nicht zu wild werden.
Ja, das stimmt. Ja, das
und,
stimmt.
Und wenn, dann kommt dann das Argument, ja, das funktioniert ja, keine Ahnung, da und dort, aber hier nicht. Also das habe ich tatsächlich, das ist ein Argument, was ich hier ganz oft höre, was ich super selten seltsam finde, ist so gerade im Schulbereich, keine Ahnung, es gab ja diese PISA-Studie und da hat Deutschland so schlecht abgeschnitten und Polen auch, ich glaube Polen war es. Und sagen wir mal, es war Polen, weil so sicher bin ich mir nicht. Aber die haben es dann geschafft bis zur nächsten PISA-Studie, weil die ihr komplettes Schulsystem über den Haufen gerannt haben und geguckt haben, wie machen denn die oberen drei das, und haben es dann geändert und dann war Polen plötzlich super weit oben. In Deutschland heißt es immer, nein, wir können das Modell Skandinavien nicht übernehmen, weil wir sind hier so anders. Und ich denke mir immer so, ja, dann passt es doch an, aber nee, Quatsch. Also
ja, ich weiß, was du meinst.
Also es ist so, diese, wir sind anders. Und oftmals ist es nicht auf eine gute Art und nicht auf eine hilfreiche Art auch, weil man sich dann selber im Weg steht.
Ja, man
ich kann das nicht, weil
Weg.
Ich bin ja. Ja, weil ich, also ich finde das ja gut, dass die das in Land XY machen. Und wenn ich da leben würde, würde ich das auch so machen. Aber ich kann das nicht zu Hause machen, weil hier geht es nicht. Hier sind die Rahmenbedingungen ja so viel anders. Und das stimmt. Aber tatsächlich kann ich ja an den Rahmenbedingungen oftmals tatsächlich was ändern. Aber das macht dann irgendwie trotzdem keiner. Und es ist so, ja, und da wird's, glaube ich, sehr deutsch.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt habe ich mir eine Frage gestellt. Du warst ja schon in jungen Jahren sehr viel unterwegs, hast sehr viele Eindrücke gesammelt, hast in verschiedenen Orten gelebt, hast sogar einen Mann aus einer anderen Kultur geheiratet. Wie geht's dir denn jetzt, wenn du in Deutschland lebst? Hast du da nicht so Multihelden-like? Also ich würde mir das so vorstellen, da ist so ein Teil in dir, der innere Multiheld, sehr laut ist und eigentlich wieder losziehen möchte.
Also tatsächlich.
Neues Erleben.
Ja. Tatsächlich, nachdem ich das letzte Mal in Chile war, wollten wir, mein Mann und ich, sofort wieder eigentlich hier nur Geld sammeln und gucken, dass wir wieder zurück nach Chile gehen oder wo auch sonst irgendwie Jobs gab. Und dann bin ich aber schwanger geworden und dann sind wir sehr, sehr deutsch geworden. Und dann war erstmal so wichtig, dass, also so ganz blind sind wir ja auch nicht. Und dadurch, dass mein Mann ja selber die Erfahrung gemacht hat, ein Schulsystem, in dem das Basisschulsystem, das kostenlos ist, auch sehr gut ist. Aber dann halt, sobald du studieren oder irgendwas anderes machen möchtest, alles zahlen musst. Und das halt nun mal in Deutschland immer noch sehr gut oder sehr günstig ist, haben wir uns dann entschieden, dass wir hier bleiben, wegen des besseren Schulsystems, hatten aber immer im Kopf, dass wir auswandern wollen. Wir haben jahrelang immer jede Auswander Reality-Doku so geguckt, die es gab. Nee, also ich tatsächlich, ich wollte immer weg und irgendwie scheint es nicht zu klappen. Wir reden jetzt auch schon wieder darüber, dass man eigentlich dann im Alter irgendwo hingeht oder vielleicht auch schon vorher, vor dem Alter, wann auch immer das Alter an mit. Also ich finde, mit Rente ist halt irgendwie auch irgendwie doof, erstmal woanders hinzugehen. Weil dann fangen so, dafür waren wir jetzt so lange in Deutschland, dass man diese deutschen Sachen anklicken.
Ja.
Ja, dann brauche ich aber vielleicht sowas wie ein vernünftiges Gesundheitssystem, was ja hier auch nicht so richtig vorhanden ist, aber also ein Gesundheitssystem, mit dem ich mich auskenne und das ich dann auch nutzen kann, wenn ich alt werde und gebrechlich. Und ja, solche Gedanken. Und dann merke ich halt schon, da fehlt mir ein bisschen ein längerer Aufenthalt woanders, wo man dann wieder runterkommt von solchen Sachen und dann merkt, ja, nein.
Ist alles nicht so kompliziert. Ist nicht so. Also das
Ja,
ist das, was ich in Deutschland merke. Man ist so, es ist einfach alles so einfach irgendwo, dass man so bequem wird. Man fährt so runter. Man wird so richtig bequem und dann merkt man, es ist alles so kompliziert. Und wenn man dann rausgeht und mit anderen Menschen aus anderen Kulturen sehr viel zu tun hat, dann merkt man, ach, so kompliziert ist das eigentlich alles gar nicht. Es ist in Deutschland so kompliziert oder wir denken so kompliziert, aber letzten Endes ist es gar nicht so schwierig.
Und viele Sachen werden, also da habe ich neulich auch was entdeckt, das fand ich total spannend. Wir haben ja auch ein komplett falsch, also nicht ein komplett falsches Bild, aber ein sehr verzerrtes Bild von anderen Ländern. Und das kommt aus unterschiedlichen Begründungen heraus. Ich habe da so ein Buch gefunden, das heißt Factfulness. Und wenn man sich aber die Fakten anguckt und auch mal einen Faktencheck macht mit seinem eigenen Wissen über andere Länder, dann merkt man ganz schnell, ich bin auf einem Stand von meinem Wissen über dieses Land von, sagen wir mal, im besten Fall von vor 10 Jahren, aber wahrscheinlich viel eher von vor 20, 30 Jahren. Also mein Bild über, keine Ahnung, Botswana oder so, ist halt ein typisch afrikanisches Land, was wahrscheinlich überhaupt nicht mehr existiert, weil das das Bild ist, was ich irgendwann mal in der Schule oder so gelernt habe von einem afrikanischen Land. Jetzt habe ich neulich eine Doku gesehen. Botswana ist super modern. Da hat die Regierung unheimlich viel Geld in Bildung, andere Dinge investiert, so dass es diesem afrikanischen Land richtig, richtig gut geht. Das ist auf einem Niveau wie Europa.
Wow.
Und dann steht man da und denkt, ja, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, ist halt mein Bild das ich habe. Und da gibt's eine Webseite, da kann man das sogar gegenchecken von diesem, also das Buch ist von einem skandinavischen Mediziner, der ganz viel so für die UNO und so gearbeitet hat und der halt so einen Faktencheck einfach mit dir macht. Und auf dieser Webseite kann man halt zu jedem Land auf dieser Welt 10 oder 15 Fragen beantworten. Und dann kannst du halt gegenchecken, wie ist dein Bild von diesem Land und wie ist es wirklich? Und das sind
Ja.
so simple Fragen wie, wie viele Flughäfen gibt es in dem Land? Oder, also die geben dir dann eine Zahl zur Auswahl. Und dann liegt, also, und das ist mir halt extrem aufgefallen, wenn ich mit Leuten über Chile rede, zum Beispiel. Chile ist ein super modernes Land. Die haben zum Beispiel die komplette Administration online. Also da können wir hier ja nur von träumen. Oder ich habe mit Georgien gearbeitet und auch mit Albanien. Und da hat man hier in Deutschland ja auch bestimmte Bilder vor Augen, vor allen Dingen Albanien, weil das halt so lange abgeschlossen ist. Aber in Albanien ist zum Beispiel die Internetabdeckung fürs Handy oder insgesamt viel besser wie in Deutschland. Jetzt ist es auch kleiner, aber trotzdem,
Ja.
du hast überall Empfang, ne? Und es ist so, Also, und natürlich gibt es immer noch so Sachen wie Korruption in der Regierung und so, aber wo gibt's die nicht? Also,
Ja, wollte gerade sagen, wo gibt's die denn nicht?
ja, und ich habe halt bei Georgien zum Beispiel auch gemerkt, als ich mit denen gearbeitet habe, die haben die Stufe, wo die deutsche Administration hängen geblieben ist mit dem Fax, haben die komplett übersprungen. Die sind halt von, wir machen alles auf Papier zu, wir machen alles elektronisch gegangen und haben diesen
Was?
Mittelbereich, weil wozu? Den muss ich ja
Ja.
nicht durchmachen. Ne?
Ja.
Und entsprechend sind die halt jetzt viel moderner als wir hier. Und die
Ja,
sind
das denkt
auch
man
komplett.
gar nicht, ne? Das denkt, also
Ja.
gerade, ich habe mich letztens mit einer aus den Niederlanden unterhalten Und wir haben festgestellt, dass wir Westeuropäer von den Osteuropäern entweder gar nichts auf dem Schirm haben oder denken, dass die voll rückschrittlich sind. Und dadurch, dass hier so viele sind aus Osteuropa, aus Ländern, mit denen habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, aber man hat ja so ein vorgefertigtes Bild trotzdem irgendwie. Man ist überrascht, wie viel moderner die teilweise sind und wie viel mehr fortgeschritten die sind. Und man dachte so, ach so, ich dachte, ihr seid so auf dem Niveau von, keine Ahnung, Tschechien, Dorfleben irgendwie so gefühlt. Ja, ja. Aber ihr seid ja schon längst an uns vorbeigezogen. So, was ist mit Deutschland los? Deutschland eingeschlafen?
Ja, ja, das ist dieses Bild, das man noch hat, so von diesen ehemaligen Sowjet, also kurz nach dem Fall der Sowjetunion so ungefähr.
Ja, genau, ja.
Und das ist aber so gar nicht. Also ich habe für diese, bei meiner letzten Firma habe ich sehr eng mit Armeniern zusammengearbeitet. Und das sind für mich auch so super herzliche Menschen, modern denkend, gar kein Thema. Das Einzige, wo ich überhaupt kein wo es bei mir dann auch aufgehört hat, aber was mir auch im Herzen wirklich wehgetan hat, war, dass die jetzt die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, die hatten jetzt zwei solche Kleinkriege über ein paar Tage mit Aserbaidschan.
Mhm.
Und das tut mir im Herzen weh, weil das die sind sehr nationalstolz in Armenien. Deswegen halt, also und aus der Geschichte heraus, frag mich nicht. Sehr komplexe Geschichte, aber ich habe gesehen, wie diese Menschen darunter gelitten haben, dass unter dieser ganzen Geschichte, und dann haben sie auch verloren, und dass sowas von aus dem Gefühl heraus, wie die handeln zum Teil, das ist auch falsch ausgedrückt, aber so herzliche Menschen, wirklich.
Wow,
und,
wunderschön.
Ja, ja, also das hat mir so, als ich aufgehört habe zu arbeiten, das hat mir so leid getan, dass ich keinen regelmäßigen Kontakt mehr mit meinen armenischen Kollegen habe, weil das, weil die das auch so, also das ist relativ schnell auf so einer privaten Ebene so herzlich auch geworden. Das war wunderschön. Also deswegen, und da merkt man dann, man hat viel mehr Gemeinsamkeiten, als die Sprache einen jetzt trennt oder die Kultur.
Ja,
oder
ja, das merke ich generell immer, immer wieder. Ich bin ja hier sehr international jetzt unterwegs im Moment. Und man merkt sehr, sehr schnell, dass diese Nationalitäten gar nicht das ist, was uns trennt. So, oder das, was uns verbindet, sondern das ist ganz häufig einfach die Interessen oder die Hobbys oder das Mindset. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich 2 Stunden Fußball gespielt mit Menschen aus der ganzen Welt. Ich war die einzige Deutsche und ich glaube, ich war sogar die, ich glaube, es war noch eine andere aus Europa mit da. Der Rest war aus Asien, aus Südamerika, ganz, 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 ganz viele. Ah ja, 2 waren aus der UK, genau. Wir waren 3 aus Europa und der Rest aus der ganzen Welt verstreut. Und wir sind einem Ball hinterhergelaufen so. Aber wir haben uns verstanden, wir haben zusammen gelacht, wir haben danach noch zusammen gegessen, wir haben gefeiert, machen wir diese Woche gleich wieder. Das ist so, es ist scheißegal, woher man kommt. Es ist so egal. Die Gemeinsamkeiten zählen, genauso beim Yoga. In die Yoga-Classes, die ich gehe, sind lustigerweise ganz, ganz viele Koreaner, Japaner, Vietnamesen und Chinesen. So, und ich hock dann immer als Kartoffel zwischendrin. Und anscheinend habe ich einen Yoga-Geschmack wie die. Who knows? Und auch da, es ist teilweise lustig zu sehen, mit welchen Kulturen du eine krasse Überschneidung hast oder mit welchem Art Mindset du eine krasse Überschneidung hast, mit welchen Menschen es einfach immer wieder matcht. Das ist bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast gesagt habe, Koreaner, die in Singapur leben, das ist ein 100%iges Match. Das funktioniert einfach. Taiwanesen, ich hätte es nie gedacht, dass ich und Taiwanesen, aber Taiwanesen, wenn da ein Taiwanese im Raum ist oder eine taiwanesische Frau, und ich, das ist so durchweg mit den koreanischen Singapurianern, das ist einfach ein Match. Wir gucken uns an und das ist einfach ein Match. Und finde ich mega spannend, weil Asien ja schon auch sehr
sag ich mal, sehr speziell anders ist, wie jetzt, wie wir jetzt in Europa aufgewachsen sind. Und trotzdem ist es egal. Letzten Endes ist es egal, weil es ist das gleiche Mindset. Man unterhält sich über die gleichen Themen. Man empfindet den Aufenthalt hier auf Bali ähnlich. Man hat ja die gleichen Erfahrungen teilweise gemacht und das schweißt zusammen. Und dann ist es kackegal, auf welcher Seite vom Planeten man letzten Endes geboren wurde.
Ja, und tatsächlich, wenn man dann sogar über Themen redet, die eigentlich gegensätzlich wahrscheinlich sind, wie
ja.
weiß ich nicht, Politik oder Religion oder so, wo man ja immer sagt, besser mal nicht drüber reden, weil ja. man da voll rein semmeln kann, aber selbst das ist dann möglich und dann merkt man, wenn diese Offenheit da ist, dass man
ja.
sagt, ich erzähle dir von mir, du erzählst mir von dir und dann gucken wir.
Wir können einfach zu. Einfach zuhören. Einfach zuhören. Das geht gar nicht um die Bewertung, was ist besser, was ist schlechter, was ist meine Meinung, was ist deine Meinung, sondern einfach zuhören. Ich hatte hier eine Nachbarin, die kommt aus China in der Nähe von Hongkong und die hat mir einfach erzählt, wie da das mit der Politik ist oder wie da Frauen behandelt werden und warum sie so anders ist, weil sie sehr westlich erzogen wurde und warum das so ist, warum wie das bei ihren Eltern ist. Und ach, es war total lustig, weil sie mir erzählt hat, die sind sehr emotional, mega emotional, aber die sprechen nichts verbal aus. Sie hat zum Beispiel ihren Eltern noch nie gesagt, dass sie sie liebt. Oder ihre Eltern haben ihr das noch nie gesagt und das ist jetzt das, was sie die nächsten Monate üben will, bis sie wieder zurück nach China geht, damit sie ihren Eltern mal sagen kann, dass sie sie lieb hat. Und im Gegensatz dazu habe ich mich so, ja, verbal kann ich es meinen Eltern schon sagen, aber auf die emotionale Art und Weise, wie sie frei mit ihren Emotionen umgegangen ist, da habe ich gemerkt, oh, da ist bei mir die Tür zu, weil, also die war von 0 auf 100 ständig emotional. Ich war total irritiert, so dass Menschen so emotional das so zeigen können. So auch wenn sie mich sieht, das ist jedes Mal geht da die Sonne bei ihr auf. Also sie wird richtig emotional, weil sie einfach so ist und ist in ihrer Familie so normal ist. Und ja, ich merke dann immer, wie alle Türen zugehen. So, oh, was willst du? Warum bist du denn so extremst erfreut oder extremst traurig oder extremst begeistert? Also da kommt so viel Emotion rüber. Ja, wo man dann merkt, naja, das ist, jetzt weiß man, warum die anderen über die Deutschen sagen, wir sind so kühl. Da kommt an Emotionen nicht so viel, anscheinend.
Ja, das habe ich zum Teil mit englischen Kollegen auch die Erfahrung gemacht, dass die nochmal einen Schritt weniger emotional sind.
Im
Business-Kontext. Und ich habe eine Kollegin gehabt, also ich bin so eine Umarmerin. Und wenn ich Leute lange nicht gesehen habe, die ich echt mag, dann umarme ich die zur Begrüßung. Bei meiner britischen Kollegin habe ich mir irgendwann angewöhnt zu fragen, ob ich darf. Und irgendwann habe ich gemeint, ja, du darfst immer, ich weiß dann, was kommt, ich kann mich drauf vorbereiten.
Ja, ja.
Wenn ich weiß, ich sehe dich. Und ich so, okay, cool.
Und dann das finde ich auch. Ja.
In einer anderen Firma, das fand ich auch lustig, das war auch eine britische Firma, da kam jemand auf mich zu, der hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt und sie hat gemeint, ihr habt gesehen, du bist so eine Umarmerin. Ich will auch eine Umarmung.
Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ja, das finde ich, finde es auch mit dem Körperkontakt so ultra spannend, wie das in den verschiedenen Nationalitäten einfach anders ist. Ich war hier mit einem chinesischen Australier und mit einer Taiwanesin und mit dieser einer koreanischen Singapurianerin unterwegs. Und also gerade die Taiwanesin, die war mega touchy. Also ich habe gemerkt, ich mag eigentlich Körperkontakt ganz gerne und das ist auch meine Sprache der Liebe, so touchy zu sein, aber die war mega touchy. Und anscheinend über das Wochenende und dadurch, dass wir so viel Zeit verbracht haben, war das für mich dann so der neue Standard sehr schnell, dass man halt, wenn man sich unterhält, sich berührt, dass man sich in den Arm nimmt, dass man halt ständig Körperkontakt halt irgendwo hat. Und das geht ja hier mit Balinesen, geht es nicht. Also die mögen Körperkontakt gar nicht so, die sind sehr auf Abstand. Und ich war danach, war ich mit Leuten aus der Schweiz und mit einem Inder. Und die Inder-Körperkontakt Nada niente. Also ich bin von dem einen Extrem zum anderen Extrem und der war auch mega überrascht, weil ich ihn halt, ich habe halt Hallo gesagt und habe ihn in den Arm genommen und er so, okay, ich habe vielleicht 4 Frauen mal in den Arm genommen gehabt, mit der Hälfte hatte ich Sex und du nimmst mich jetzt so in den Arm. Die andere war die Mutti, genau. Und ja, und dann hat er halt auch erzählt, das ist in Indien, ist das nicht normal, das das macht man nicht. Und das ist mir wieder bewusst geworden, viel mehr. Und da ist diese Sensibilität, die wir Multihelden ja in uns tragen, so ultra wichtig, reinzufühlen. Okay, ist da eine Grenze, ist da keine Grenze? Kann ich nicht? Was will der andere, was will der nicht? Weil ich hatte das hier mit einem balinesischen Mann und einem aus Java, das ist die Nachbarinsel von Bali. Der eine hat mich immer zur Verabschiedung auf die Wange geküsst. Ich habe mir da mal nichts dabei gedacht, weil macht man ja teilweise halt so. Ich habe schon viele Nationalitäten, wo es einfach Standard ist, man küsst sich danach auf die Wange. Und irgendwann kam eine zu mir und meinte so, Schatz, ist nicht normal. Der versucht ein bisschen dir mehr zu zeigen. Und beim anderen war es genau andersrum. Und das finde ich hier ganz spannend. Wie merkst du, dass jemand mit dir flirtet oder nicht? Wie merkst du, dass jemand Interesse hat oder kein Interesse hat? Weil es hier durch die Kulturen einfach eine ganz andere Sprache oder Umgangsweise ist. Ich war einmal lustigerweise mit 2 Ärzten unterwegs, mit einem Australier und mit einem aus Jakarta. Und ich fand das da auch mega spannend, auf welche Ebenen man ein Match hat. Weil mit dem Australier, das war einfach so der gleiche Humor. Wir haben den ganzen Abend gelacht, aber körperlich habe ich mich zu dem aus Jakarta viel mehr hingezogen, weil wir haben die gleiche Art der Körpersprache gehabt, wie wir uns ausgedrückt haben, auch so wie wir durch die Gegend gelaufen sind, so wie er aufgepasst hat. Also diese Awareness war einfach, da hatten wir total die Connection, weil es einfach gleich war, da hat der Australier, weiß ich nicht, der ist einfach mal vorgebläst, der hatte da eine ganz, ganz andere Art und Weise, während ich und der aus Jakarta, wir haben halt ständig, wenn wir irgendwo runtergeklettert sind, wir haben aufeinander aufgepasst. So, er hat nach mir geguckt, ich habe nach ihm geguckt, wir haben uns gegenseitig geholfen. Australien war weg, so, aber am Tisch war halt der Humor oder da das Match halt in eine ganz andere Richtung und das finde ich mega spannend, das so ja erfahren zu dürfen. Also das ist so für den Multiheld eine ganz andere ganz anderer und ganz neuer Abenteuerspielplatz, sowas erleben und rausfinden zu können.
Ja, also das ist das, glaube ich, wenn man, also wichtig, um auch Dinge mitnehmen zu können, ist einfach diese Offenheit. Ich hab kein Recht, mir eine Meinung zu bilden über was auch immer du machst, weil du einen komplett anderen Hintergrund hast.
Ja.
Ich kann das vielleicht hier in Deutschland machen, dass ich sage, okay, nee, das geht gar nicht. Aber
Also selbst da finde ich es sehr angebracht und unangemessen. Das ist typisch deutsch. Das habe ich hier immer mehr rausgefühlt und rausgesehen. Dieses ständig bewerten und wissen, was besser ist. Oh, es geht mir völlig auf den Nerv, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stört mich an Deutschen wirklich. Dieses ständig beurteilen und besser wissen. So dieses, du kennst mich seit 3 Minuten und erklärst mir gerade, das ist nicht gut und das ist viel besser und das ist keine gute Beziehung und das ist kein toller Mensch. So, seit 5 Minuten. Alles klar, weiß ich Bescheid.
Ja, ich hatte dieses großartige Erlebnis. Als Jugoslawien so in dieser Kriegsauflösungsphase war, hatte ich irgendwie innerhalb, also damals hatte ich noch einen jugoslawischen Pass und der hat sich alle paar Monate geändert aus Gründen, weil halt dann wieder ein Teil abgespalten war oder und dann erklärte mir ein Deutscher, ich könnte keinen jugoslawischen Pass haben, weil Jugoslawien gar nicht mehr existiert. Und ich so, doch, ich habe diesen Pass, ich kann ihn dir zeigen. Und der hat mir eine Viertelstunde lang erklärt, das geht gar nicht. Und es war so, okay.
Ja, das ist typisch deutsch.
Ja, total. So, ich weiß es und das ist so. Und dann auch nicht dieses, ach guck, habe ich jetzt aber anders gedacht. Ich lerne jetzt noch was.
Ja.
Und das ist auch so was Typisches, was auch uns fällt das auf, aber das fällt natürlich anderen
Nationen. Den anderen noch mehr, ja, klar. Deshalb.
Das, Das ist auch so respektlos, muss man dazu sagen.
Es ist respektlos, ja. Es ist auch krass überstellend und grenzüberschreitend.
Ja, ja, ja. Und dann kommt halt noch diese, auf so einer privaten Ebene kommt dann halt auch noch dazu, dass Menschen dieses falsche Bild über Länder haben.
Ja.
Also, man halt denkt, naja, die im Osteuropa, die sind ja sowieso alle irgendwie mindestens 30 Jahre zurück.
Ja.
Und die Kombi ist ganz, ganz schlecht, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Das ist, ja.
Ich bin da nur ein bisschen erleichtert, weil ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen und ich habe mich mit Franzosen, Spaniern und Portugiesen und Italienern auch unterhalten und bei denen hörte auch die Ländergrenze von Europa auch bei Tschechien auf. So alles, was östlicher ist, kennt man noch Griechenland und Kroatien, alles, was östlicher ist, das ist bei Ländern wie uns anscheinend echt einfach nicht auf dem Schirm. Das wird wie so rausgeblankt. So, was ich mega, mega schade finde. Und
also was bei mir auch so ein Konflikt in meinem Kopf hergestellt hat, war, dass tatsächlich, also jetzt, wo die Ukraine sich für die EU beworben hat, hat sich gleichzeitig Georgien beworben für die EU.
Ja.
Und für mich hört halt wirklich Europa irgendwo auch geografisch in der Türkei auf.
Ja.
Und alles, was dahinter kommt, ist halt für mich nicht wirklich Europa. Aber tatsächlich sehen sich die Georgier und ich glaube die Armenier auch wirklich als Europäer. Und
Ah ja,
gar
krass.
nicht als, ich kann jetzt gar nicht, ist das dann schon Asien? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht als das, was danach kommt. Sieht man bei mir, wie gut ich in Geografie auch gepasst habe. Aber
Ja.
das gab bei mir in meinem Kopf auch so ein ganz komisches Gefühl. So,
Ja,
da sind Sachen auch mal gebreit.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ach, meine Liebe. Ach, du wolltest noch was sagen?
Ja, nee, und ich finde es halt spannend, dass die sich zu uns zugehörig fühlen.
Ja,
und das
finde ich auch spannend. Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich schön. Also, das
ja,
würde.
Das ist eigentlich voll das Kompliment. Das ist eigentlich voll das
ja.
Kompliment.
Ja, ja. Und ich finde es traurig, dass wir die so ignorieren und gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, ja, ja. Du, ich finde es lustig, weil hier sind so viele Israelis und damit die Israelis nach Bali kommen, wenn du die fragst, die mussten alle mal 5 Jahre in Frankreich gewohnt haben oder in Portugal. Also da kann dir jeder Israeli erzählen, wo er früher mal gewohnt hat, um überhaupt hierher kommen zu können, weil mit einem israelischen Pass kannst du nicht nach Indonesien einreisen. Und ich finde das so spannend, weil ich habe mich mit Israel noch nie auseinandergesetzt. Das ist immer so für mich das Land der Religion und wo Religionskrieg herrscht. Aber die sind von der Art und Weise, sind die auch krass ähnlich wie die Deutschen. Das merke ich jedes Mal wieder aufs Neue, bin irritiert, warum wir dann auf Englisch reden mit diesen Menschen und habe auch immer wieder den Impuls, sie auf Deutsch anzusprechen, weil sie sich so krass deutsch anfühlen. Hätte ich auch nicht gedacht. Also falls die sich bewerben für wir sind Teil von Europa, würde ich aus meiner Perspektive sagen, klar. So.
Ja.
Vom Mindset oder vom Gefühl her müssten sie deutsche Nachbarn sein. Zumindest die ich jetzt halt hier kennengelernt habe. Klar, auch nicht alle. Aber das finde ich zum Beispiel auch total schön, die Israelis. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für alle Israelis, die reisen gehen. Das heißt, wenn du reisen gehst, schreibst du in diese WhatsApp-Gruppe, dass sie sich alle finden. Und da ist ganz Israel ist in dieser Gruppe drin. Das finde ich total spannend, wie die sich organisieren auf der Reise und dass es denen so wichtig ist, dass die sich gegenseitig finden.
Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun.
Kann sein.
Und auch vielleicht mit so Sachen wie, dass man dann doch andere Ernährung braucht.
Ja,
und dann halt gucken, wo kann ich koscher essen und wo nicht. Und
ja.
Ich hab tatsächlich auch viele Israelis in Südamerika getroffen, weil die nach diesen 5 Jahren, Quatsch, 5 Jahre, in diesem Militärdienst, jeder muss den machen.
Ja.
Und danach machen die das so wie bei uns nach dem Abi. Die gehen dann erstmal reisen, weil sie halt so lange Zeit so strikt gelebt haben.
Ja.
Und in Südamerika war zumindest in den 90ern waren ganz, ganz viele. Und die sind aus den gleichen Gründen negativ aufgefallen wie die Deutschen auch.
Ja, lustig. Ey, mich wundert's gar nicht. Ey, mich wundert's wirklich, wundert das gar nicht. Die sind, finde ich, sogar noch ein Ticken extremer als, also das war so typisch Deutsches, haben die noch einen Ticken mehr, also so ein bisschen überspitzt noch. Und was mich auch total gewundert hat, die haben, also alle, die ich jetzt kennengelernt habe aus diesem Land, haben blaue Augen, blonde Haare. Ich, also bei mir, in meinem Weltbild war alles, was hinter der Türkei liegt, hat braune Augen, braune Haare, dunkle Haut, so gefühlt.
Ja.
Und die sind ja total weiße Haut, blaue Augen, blaue Haare, nee, sie sind kein Rizzo, blaue Augen, blonde Haare, war, also da war ich auch echt überrascht, so, habe ich jetzt anders
gedacht. Ja, ist stark gemischt, also die, die ich kennengelernt habe, waren, weil man hat halt wirklich auch gesehen, die kommen aus aller Herren Länder,
ja,
ursprünglich mal, und ja, sind dann in Israel zusammengekommen und aber ich bin vielen begegnet, die sehr helle Haut hatten und so schöne Locken.
Ja, die haben wunderschöne Locken. Oh mein Gott. Die haben so schöne Haare. Oh mein Gott. Ja. Alle durchweg.
Ja. Ja. Also und ich habe, also muss man ja auch dazu sagen, ich habe immer also sehr vorsichtig angefangen mit Israelis zu reden.
Ja.
Hat sich vielleicht im Laufe der Zeit auch gebessert. Also wie gesagt, meine Erfahrungen stammen jetzt noch von vor 25 Jahren. Und
ja.
Aber die meisten, nee, alle waren offen und im Zweifelsfalle haben sie gesagt, nee, wollen sie nichts mit zu tun haben, aber auf eine sehr höfliche Art und Weise.
Ja.
Und das kann ich auch komplett verstehen. Also
ja.
Und ansonsten, also viele, mit denen ich mich damals unterhalten habe, haben gesagt, sie würden nie nach Deutschland gehen.
Ach, aus ja, spannend.
Vollkommen verständlichen
Gründen. Ja, vollkommen verständlichen Gründen. Ja.
Aber insgesamt, wenn sie Deutsche treffen, haben sie da jetzt nicht so große Ressentiments dagegen und waren, wie gesagt, alle auch sehr, sehr nett. Aber ich finde, es hat immer so eine gewisse, am Anfang so einen gewissen Anspannungspunkt.
Was? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Also lustig, dass du das ansprichst. Nee, null, war nie Thema. Die haben auch nie darauf reagiert, dass ich Deutsch bin. Das finde ich gerade spannend. Ich war eher immer irritiert, weil, also die sind, für mich sind die eine Kuriosität. Die sind echt, das ist einfach komisch. Die sind mega kühl, mega distanziert, mega im, also super scharfer Verstand. Und dann sind die aber, also sie sind mega krass distanziert, die nehmen dich auch nicht in den Arm oder sagen irgendwie großartig Hallo. So, die sind, also die sind einfach mega distanziert. Und ich war halt bei einem Workshop, wo es halt auch um körperliche Übungen geht. Aber ey, die packen zu, also wirklich durch die Bank weg. Ich, also für mich ist so abgespeichert, von einem Israeli-Massage irgendwas in die Richtung Körperarbeit geht nicht. Da bin ich viel zu zart beseitigt, weil die haben körperlich, wo man denkt vorher, die haben so eine Distanz, haben die körperlich überhaupt nicht. Und was ich danach sehr verwunderlich fand, ist, ich war bei der einen, war ich eine sehr, sehr gute Freundin, so, sie mochte mich voll gerne, ich habe das nicht mitbekommen, das war, ich war dann irgendwann so verwundert, weil sie das so gesagt hat, und ich dachte mir so, wann ist das passiert, du sagst mir nie Hallo, du bist total distanziert, du unterhältst dich nie mit mir, wie kommt diese Freundschaft zustande, wann? Ja, also die sind für mich, also zumindest die ich kennengelernt habe, ist es so eine Kuriosität für sich.
Also ich habe aber auch das, aber das ist ja wahrscheinlich wie in jedem Land, gibt es von allem etwas. Ich habe tatsächlich auch welche getroffen, die also beide Extreme ausgefüllt haben. Also zum einen diese Distanziertheit.
Ja.
Das führte in Südamerika auch oft zu Unverständnis dann auf südamerikanischer Seite, weil distanziert halt.
Die haben die nicht.
Da ist so eine Wand dann halt aufgebaut worden. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch welche getroffen, die super emotional und die sich so schön über Kleinigkeit freuen konnten.
Ja.
Das war der Hammer. Also,
klar, da gibt es dann wieder die volle Range, ne?
Ja, ja. Und aber ja, da sieht man halt auch wieder, es gibt schon, denke ich, sowas, gerade wenn man Menschen in einem anderen Land trifft, wo beide nicht zu Hause sind, dann merkt man schon, was der Unterschied ist und was so die Eigenheiten von den einzelnen Ländern sind.
Ja.
Und weil wahrscheinlich, wenn man nach Israel geht, vielleicht würden sie sich auch alle anders verhalten. Aber da ist vielleicht auch diese, wenn alle so distanziert sind, dann ist das ja komplett in Ordnung.
Ja,
das,
genau, ja, weiß man wieder
ist hier
nicht.
Ja, auch enthalten.
Ja, das weiß man wieder nicht.
Also,
ja.
Und ja, also ich, das ist ja auch das andere. Man muss ja auch, wenn man im Ausland ist, verhält man sich ja auch nicht unbedingt immer so, wie man zu Hause ist.
Stimmt, klar, man passt sich ja auch an.
Ja, zum einen passt man sich an und zum anderen lässt man, also das Negativbeispiel ist ja immer der Ballermann, wo dann irgendwie alle Regeln fallen und da benimmt man sich halt, wie man nie zu Hause sich benehmen würde, so ungefähr.
Ja.
Was vielleicht auch nicht stimmt, aber das ist so das Vorteil. Aber das gibt es ja auch in die andere Richtung. Also man würde vielleicht alleine um kulturelle Grenzen nicht zu überschreiten, macht man manche Dinge im Ausland nicht, um den anderen nicht also weil man das erstmal austasten muss, ob man das überhaupt machen kann.
Ja.
Und daher ist es immer also in Anführungsstrichen einfacher, mit anderen Ausländern in einem fremden Land dann irgendwie umzugehen, weil da hat man das Problem nicht so richtig, weil die sind ja auch da nicht zu Hause und die wissen auch nicht so genau, was, also weißt du, da macht man seine eigenen Regeln und seine eigenen Normen und eigentlich ist alles, da geht es mehr auf die Persönlichkeit und auf die Person, die man gegenüber hat.
Ja.
Wohingegen, wenn man dann mit, wie bei dir jetzt, mit Balinesen zu tun hat, dann guckt man schon ein bisschen so, okay, was sind hier die Regeln, wo
kann
ich,
ja.
Also überschreite ich Grenzen. Und das ist auch so eine spannende Sache, die man dann parallel irgendwie erlebt. Also zum einen diese, ich gehe wirklich nur noch auf Personen ein, weil wir keine genormten Regeln hier haben für uns, weil wir beide nicht in dem Land sind, in dem wir aufgewachsen sind. Und dann aber nochmal diese, ich gucke hier tatsächlich nochmal vielleicht ein bisschen extremer drauf, was es für Regeln vor Ort gibt, damit ich hier niemanden verletze oder irgendwelche Grenzen überschreite.
Ja. Okay, mein Lieber, das war doch ein schöner Abschluss. Möchtest du noch etwas sagen? Ansonsten würde ich mal Schluss machen, sonst quatschen wir noch die nächsten 3 Stunden durch.
Das ist wahr. Nee. Kurz lassen ist nicht mein Ding.
Alles klar, mein Lieber. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke und für das wunderschöne Interview.
Super gerne.
Mach's gut. Bis ciao.
Ciao, ciao.
Wow, da haben Marion und ich uns gegen Ende ganz schön eingequatscht. Super spannendes Thema. Du darfst gerne mal auf Instagram schreiben oder E-Mail schreiben, wie du zu dem ganzen Thema stehst, welche Erfahrungen du gemacht hast beim Reisen, wie sich dein Mindset verändert hat oder vielleicht hast du auch schon mehrere Jahre woanders gelebt oder wohnst gerade woanders. Also gerne mal melden. Super spannendes Thema. Falls du gerade zuhörst und es dir vielleicht so geht wie mir vor 5 Jahren, nämlich dieses, okay, irgendwie klingt das ja ganz spannend mit dem 5 Jahre woanders wohnen. Aber wie macht man das denn? Und das Sensibelchen so laut wird und man sich gar nicht so raustraut, weil man einfach gar nicht weiß, wie funktioniert das, wenn man vielleicht keine Eltern, keine Freunde hat, keinen Kontakt zu Menschen, für die es ganz normal ist, einfach mal in ein anderes Land zu ziehen für ein paar Jahre oder auch als digitale Nomadin loszuziehen. Also wenn du zuhörst und denkst dir so, der Scanner an mir wäre neugierig, der würde das gerne mal experiencen, aber das Sensibelchen, das liebt dann doch auch die Freunde und die Umgebung, wo man aufgewachsen ist und hat so ein bisschen die Hosen voll. Also wenn du da mal reingehen willst und merkst, ach, vielleicht hast du da auf der einen oder anderen Seite ein paar Erfolgsblockaden und oder einfach Blockaden, die dich davon abhalten, das Leben zu leben, was du eigentlich leben wollen würdest, wenn du komplett frei wärst, dann kann ich dir die Podcast-Folge 168 empfehlen. in 4 Schritten raus aus deiner Erfolgsblockade als Empath. Ansonsten war schön mit der Marion, war schön, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich mega über eine Rezension bei Spotify freuen. Ich habe rausgefunden, es gibt auch Rezensionen bei Spotify, nicht nur bei iTunes. Die Welt hat sich verändert, als ich verschwunden war, die 1,5 Jahre. Also gerne lass 5 Sterne da, lass einen lieben Gruß da, schreib gerne anderen Multihelden, was sie im Podcast erwartet. Schreibt gerne, welche Folgen dir am besten gefallen hat. Ich würde mich mega, 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 mega mäßig freuen. Ansonsten fühl dich gedrückt und wir hören uns nächste Woche. Deine Christina.